Wir starten heute in die zweite Runde zu Ein-Kapitel-Büchern in der Bibel. Und wir sind schon im Neuen Testament angekommen, nachdem wir letzte Woche uns mit dem Obadja-Buch beschäftigt haben. Und zwar geht es heute um den Philemon-Brief. Und ich werde ihn euch zu Beginn einfach mal vorlesen. Ihr könnt mitlesen. Paulus, Gefangener wegen Christus Jesus, und der Bruder Timotheus an Philemon, unseren lieben Mitarbeiter, an die Schwester Apphia sowie an unseren Mitstreiter Archippus und auch an die Gemeinde, die sich in deinem Haus trifft. Wir wünschen euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem jedes Mal, wenn ich im Gebet an dich denke. Ich höre ja von deiner Liebe und deinem Glauben, dem Glauben an Jesus, den Herrn und deiner Liebe zu allen Heiligen. Ich bete, dass unser gemeinsamer Glaube in dir weiterwirkt. Dann wirst du das Gute erkennen, das wir vollbringen müssen, weil wir auf Christus ausgerichtet sind. Es hat mir große Freude bereitet und Mut gemacht, wie viel Liebe du zeigst. Denn durch dich, mein Bruder, wurden die Heiligen innerlich gestärkt. Deshalb auch das Folgende. Unter Berufung auf Christus könnte ich dir ja vorschreiben, was du tun sollst. Aber wegen der Liebe, die du gezeigt hast, bitte ich dich einfach so, wie ich bin. Ich, Paulus, ein alter Mann, der jetzt wegen Christus Jesus auch noch ein Gefangener ist. Ich bitte dich, für meinen Sohn, für den ich während der Haft zum Vater geworden bin. Es geht um Onesimus. Früher war er für dich nutzlos, aber jetzt kann er für dich und mich nützlich sein. Ich sende ihn zu dir zurück. Und das ist so, als würde ich mein eigenes Herz senden. Ich hätte ihn gerne bei mir behalten, damit er mich an deiner Stelle unterstützt, solange ich wegen der guten Nachricht in Haft bin. Aber ohne deine Zustimmung wollte ich das nicht tun. Deine gute Tat sollte ja nicht unter Zwang geschehen, sondern aus freien Stücken. Vielleicht war er ja deshalb eine Zeit lang von, damit du ihn für zurückbekommst. Du bekommst allerdings keinen Sklaven mehr, sondern etwas viel Besseres, deinen geliebten Bruder. Schon für mich ist er das in ganz besonderem Maße. Wie viel mehr muss er es dann erst für dich sein? Sowohl im täglichen Leben als auch in der Zugehörigkeit zum Herrn. Wenn du dich nun wirklich eng mit mir verbunden fühlst, dann nimm ihn auf, so als ob ich es selber wäre. Wenn er dich geschädigt hat oder dir etwas schuldet, stelle es mir in Rechnung. Ich, Paulus, gebe es dir schriftlich. Ich werde Schadensersatz leisten. Dabei will ich gar nicht erst davon reden, dass du mir etwas schuldest, dich selbst. Ja, Bruder, ich möchte, dass du mir wegen des Herrn eine Freude machst. Stärke mich innerlich durch die Gemeinschaft mit Christus. Ich schreibe dir im Vertrauen darauf, dass du tun wirst, was ich sage. Ich bin sicher, du wirst sogar noch mehr tun, als ich verlange. Und bereite auch gleich schon eine Unterkunft für mich vor. Ich hoffe nämlich, dass ich euch dank eurer Gebete bald wiedergegeben werde. Epaphras lässt dich grüßen, er ist zusammen mit mir wegen Christus Jesus in Haft. Außerdem grüßen dich meine Mitarbeiter Markus, Aristarch, Demas und Lukas. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch. Ich bete. Herr Jesus, hab Dank für dein Wort, was du uns heute gibst. Und wir bitten dich, dass du jetzt unsere Herzen öffnest, um das, was du uns sagen willst, zu verstehen und dann auch zu leben. Amen. Ja, wie gesagt, das ist ja ein recht kurzer Brief und diese Briefe wurden in der Gemeinde einfach so vorgelesen. Also könnt ihr froh sein, dass ich jetzt nicht angefangen habe, euch den ganzen ersten Korintherbrief vorzulesen mit seinen 16 Kapiteln, sondern nur den Philemonbrief. Wie können wir uns diesem Brief ein bisschen annähern? Wenn so ein Brief geschrieben wird, dann kommen ja ganz automatisch verschiedene Fragen erstmal hoch. Die erste Frage ist, wer hat den eigentlich geschrieben? Die nächste Frage ist dann, an wen wurde dieser Brief geschrieben? Wann und warum wurde der Brief geschrieben? Und ihr merkt, dann kann man die ganzen W-Fragen mal abarbeiten. Das nennt man in der Theorie die sogenannten Einleitungsfragen. Und die möchte ich auch euch nicht vorenthalten. Wenn wir schauen, welche Personen in diesem Brief genannt werden, dann ist da zum einen Philemon. Viele, der Name bedeutet übersetzt der Liebende oder der Freundliche. Es ist ganz spannend, dass Paulus dann so viel auch über die Liebe schreibt und die Liebe als eine seiner besonderen Eigenschaften hervorhebt. Natürlich schmiert er damit auch ein bisschen Honig um Maul, aber es ist wie auch ein Wortspiel. Und diese Person, die uns vorgestellt wird, ist Onesimus, der Sklave von Demon. Und Onesimus bedeutet vom Namen her nichts anderes als der Nützliche. Und auch da haben wir ein Wortspiel in unserem Text, denn als Paulus den Onesimus erwähnt, heißt es geht um Onesimus. Früher war er für dich nutzlos, aber jetzt kann er für dich und mich nützlich sein. Also der Nützliche, eigentlich ein typischer Sklavenname könnte man sagen, wird jetzt hier nützlich, aber für eine andere Aufgabe. Was ist passiert? Was ist der Hintergrund sozusagen dieser Story? Onesimus, der Sklave, ist dem Philemon, seinem Herrn, entflohen. Wir wissen nicht so genau, warum. Ob Philemon ein schlechter Herr war oder ob Onesimus einfach schon proben wollte. Auf jeden Fall flieht er zu Paulus. Scheint Paulus irgendwie schon begegnet zu sein, vielleicht als Paulus Predigen mal vorbeigekommen ist und hat irgendwie im Hinterkopf, das ist ein guter Mann und zu dem möchte jetzt. Dort bei Paulus kommt Onesimus richtig zum Glauben. Er lernt Jesus Christus kennen. Es ist davon auszugehen, dass diese ganze Begegnung in Rom stattfindet, wo Paulus ja im Gefängnis ist. Und wir erfahren aus der Apostelgeschichte, dass diese Gefangenschaft in Rom ein offener Vollzug ist. Also Paulus kann regelmäßig dort Menschen fangen, mit denen er dann auch und kann auch ganz drei Briefe schreiben. So ist es wahrscheinlich denkbar, dass er hier gemacht mit dem Onesimus hat. Und wir haben auch in den Grußlisten von Lukas gehört. Lukas ist was anderes als der Autor des Lukas-Evangeliums und der Apostelgeschichte, der mit Paulus dort auch in Rom war. Und Paulus, der belässt nicht dabei, den Onesimus einfach zu unterweisen, schickt ihn zurück zu seinem Herrn und gibt ihm sozusagen dieses Mitschreiben mit, den Philemon-Brief. Und er bittet ihn darum, gib doch diesen Onesimus frei, ich habe eine andere Aufgabe für ihn. Philemon ist Leiter von Hausgemeinde, auch da fahren wir in unserem Brief, und vermutlich seine Gemeinde in Kolosse. Kolosse kennen wir aus einem anderen Brief, dem Kolosserbrief, der uns auch überliefert ist, und gibt es eine ganz enge Verbindung zu unserem Brief. Denn die Grußliste am Ende des Briefs, die ist relativ ähnlich. Also die Namen, von denen gegrüßt werden, Kolosserbrief, Philemonbrief, kann man sich merken, sind ähnliche Namen. Und auch Onesimus, also unser Sklave, wird im Kolosserbrief erwähnt, als jemand, der diesen Brief mit überbringt. Also es ist gut denkbar, tatsächlich der Kolosserbrief und der Philemonbrief zusammen überbracht wurden von Onesimus und Tychikus, wie er auch noch vorgestellt wird. Und im Gegensatz zum Kolosserbrief, der an eine ganze Gemeinde gerichtet ist, ist unser Brief besonders. Es ist ein Privatbrief, also ein Brief, der an eine einzige Person zumindest primär gerichtet wird. Und trotzdem kommt auch die ganze Hausgemeinde, die jetzt vermutlich nicht so riesig war wie jetzt unsere Gemeinde, mit in den Blick. Also könnte man immer noch von einem Privatbrief sprechen. Warum ist dieser Brief in der Bibel, könnte man ja fragen. Denn er enthält jetzt nicht irgendwie große theologische Lehre, die irgendwie unverzichtbar ist. Sicherlich ist ein entscheidender Grund, warum Paulus ihn geschrieben hat. Und trotzdem wird Paulus ja viele Briefe in seinem Leben geschrieben haben, weil ich auch welche an seine Eltern eingeschrieben hat, danke, dass du großgezogen hast oder so, die sind jetzt auch nicht in unserem Bild gelandet. Das hat vermutlich einen Grund, dass diese Briefe gar nicht erhalten waren. Aber dieser Philemon-Brief wurde offensichtlich erhalten, er wurde weitergegeben und war verbreitet. Das ist eines der Kriterien, warum man Briefe in den neutestamentlichen Kanon aufgenommen hat. Und ich glaube, das hängt tatsächlich zusammen mit diesem Zusammenhang zum Kolosserbrief, weil Kolosserbrief sehr anerkannt war und Philemon-Brief irgendwie dazugehörte. Und offensichtlich Thema waren für die ersten Christen, denn es ist ein Zeugnis zum Umgang mit dem Sklavereithema, was durchaus die ganze Gesellschaft zur damaligen Zeit durchzogen hat. Und ich glaube, dass wir sogar noch tiefer in diesem Philemon-Brief etwas finden und diesen Gedanken möchte ich jetzt auch in der weiteren Predigt mit euch vertiefen, das habe ich euch erzählt. Ich glaube, dass der Philemon-Brief ein Bild ist für unser eigenes Sklave-Sein und die eigene Befreiung. Was ich damit meine, werden wir jetzt gleich sehen. Und zwar in drei Schritten. Das Leben als Sklave. Lasst uns einmal reinschauen, wie es damals im Römischen Reich um die Sklaven bestellt waren. Die Sklaven hatten erstmal keinen Rechtsstatus in irgendeiner Art und Weise. Sie waren noch nicht mal eine Person. Man hat damals so ein bisschen die Redewendung verwendet, dass sie nichts anderes als sprechende Werkzeuge sind. Also eigentlich wie ein Hammer, den ich benutzen kann, wann und wie ich will. Nur, dass sie halt noch zusätzlich reden können, also vielleicht ein bisschen intelligenter sind als ein Hammer. Sie haben keine Rechte und sind lebenslang Eigentum des Sklavenherrn. Wie kam das, dass man überhaupt Sklave wurde? Ein wichtiger Punkt war die Kriegsgefangenschaft. Also wenn man neue Gebiete erobert hat, dann hat man einfach die Menschen versklavt und sie als Arbeitskräfte genutzt sozusagen. Es gab auch einen regelrechten Sklavenhandel, wo also Völker, die nicht die Römer waren, Menschen gefangen genommen haben, zum guten Preis an Römer verkauft haben. Also man konnte richtig Sklaven kaufen. Sicherlich der häufigste Grund war ein Geburt. Also ein Sohn oder eine Tochter einer Sklavin. Also wenn deine Mutter Sklavin war, dann warst du wieder Sklave, das war klar. Ab und zu war das eine Strafe für Schwere, dass man dann einfach fast wurde und man konnte sich Sklave verkaufen. Wenn man zu hohe Schulden hatte und irgendwo ja, Kreide stand, dann konnte man sich auch selbst anbieten, um seine Schulden zu tilgen. Aber dann war man halt Sklave für den Rest seines Lebens. Ja, und auch unser Onesimus in diesem Brief ist alles andere als frei. Vermutlich war er Stadtsklave. Wir haben von Kolosse gehört, als Stadtsklave ging es dir in der Regel noch deutlich besser als Landsklave. Als Landsklave musstest du auf dem Feld arbeiten oder im Bergwerk und richtig hart schuften. Als Stadtsklave konnte es passieren, dass du durchaus auch Bildung genossen hast und zum Beispiel zur Verwaltung über die Güter des Hauses einbesetzt wurdest. Also da wurden durchaus Sklaven auch mit hohen Aufgaben ihnen anvertraut. Also vermutlich ging es ihm eigentlich ganz gut. Wir wissen jetzt nicht, wie genau Philemon als Sklavenherr war, ob er ihn auch geschlagen hat oder nicht. Aber auf jeden Fall musste er in seiner Gesellschaft immer wieder mit ansehen, wie er und vermutlich auch andere ungerecht behandelt wurden. Und das eben nur wegen seiner falschen Geburt. Er war in diese ungerechten Strukturen regelrecht hineingeboren. Und auch wir heute, obwohl wir vielleicht zumindest in Deutschland dieses altertümliche Zoom so nicht mehr kennen, sind wir aber doch an ganz Fällen beherrscht vor verschiedenen Dingen. Ich glaube, es ist nicht so viel, wenn ich behaupte, dass viele Sklaven elektronischen Geräten, dass sie uns bestimmen und dass wir sie bestimmen. Algorithmen binden unsere Aufmerksamkeit und geben uns das neueste Video vor, was unsere Aufmerksamkeit irgendwie bei sich behält. Ja, unsere Zeit, unser Fokus wird zur Ware der großen Tech-Konzerne. Und ich denke, das lässt sich ganz grundsätzlich auf unsere Wirtschaft übertragen. Wir leben in einem kapitalistischen System und das ist auch gerichtet auf Konsum. Und durch die Werbung und durch den subtilen Druck des Vergleichens der anderen Menschen, die um uns herum sind, ja, sind wir nicht frei davon, sondern immer wieder auch in Versuchung, das Neueste unbedingt haben zu müssen und uns dann über diese Dinge zu definieren, anstatt über uns selbst. Das ist es, was Karl Marx die Entfremdung des Menschen von sich selbst nennt. An vielen Stellen bin ich nicht mit ihm einverstanden, aber ich glaube, an der Stelle hat er recht. Und das ist doch wieder ganz ähnlich wie diese altertümliche Sklaverei. Der Mensch wird zur Ware. Er hat nicht mehr wirklich eine Identität, sondern ist ausgezeichnet durch das, was er hat. Ja, eigentlich nichts anderes als entsprechendes Werkzeug. Und auch im sozialen Bereich hört das nicht auf. Es gibt Normen, wie wir leben sollen. Die Gesellschaft, zwängt sie uns mehr oder weniger auf. Wir haben den Druck, mitzuhalten oder vielleicht auch gar nicht erst aufzufallen in der breiten Masse, das zu machen, alle machen. Diese Gedanken beeinflussen unsere Entscheidungen. Und auch wir persönlich stehen nach Zwängen, sind Zwängen geworfen. Da ist der Perfektionismus, die Angst vor Versagen, die Selbstoptimierung. All das sind die äußeren Ketten, die mir jemand auflegt, aber sie sind genauso unsere Herren, die irgendwie unser Verhalten bestimmen. Und man könnte weitermachen, man könnte noch die Süchte aufzählen, die einen gefangen nehmen, die uns immer wieder hingeben und wahrscheinlich noch viele andere Dinge. Natürlich, das ist was anderes als diese Sklaverei im historischen Sinn. Und wenn wir das gleichsetzen würden, wäre das sicherlich auch eine Verharmlosung der damaligen Zustände. Aber es zeigt uns auf, dass auch wir gefangen sind, dass wir nicht so frei sind, wie wir es vielleicht manchmal denken, dass wir in Systemen leben, die uns beeinflussen. Die Bibel nennt das Sünde. Sünde als das, wovon wir gefangen sind, was uns umstrickt, was uns beherrscht, dass wir nicht frei sind, sondern dass wir anderen Mächten und Gewalten dienen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich leide richtig darunter. Manchmal ist mir das bewusst vor Augen und dann ist es ein bewusstes Leiden. Manchmal ist es eher unbewusst, dass es mich belastet. Denn das Verrückte ist doch, dass wir diese Mechanismen beschreiben können und irgendwie auch analysieren können und trotzdem ihnen irgendwie ausgeliefert sind. Ja, der Konsum erfüllt nicht und trotzdem kaufe ich. Der Perfektionismus treibt mich an und trotzdem schaffe ich es, ihn abzutüllen. Ja, die Freiheit ist irgendwie nur teilweise erreichbar. Sünde oder Erbsünde, die Bibel nennt, ist nicht einfach gegründet falschen Taten, sondern es beschreibt eben genau tiefere Verstrickung, dass wir in Leben gefangen sind, in Mustern gefangen sind. Und das ist eine unbequeme Diagnose, die will uns da vor Augen selber eine ehrliche. Unser eigener Wille zur Freiheit reicht nicht einfach aus, es braucht mehr. Deshalb ein zweites, befreit aus der Sklaverei. Auch hier nochmal wieder ein Rückblick zur Zeit des alten Roms. Die Freilassung von Sklaven war durchaus üblich, denn sie hatte auch Vorteile für den Herrn, der seinen Sklaven freiließ. Denn ihr könnt ja mal selbst überlegen, wenn euch die Freilassung, wenn auch nur in 10 Jahren oder irgendwann in Aussicht gestellt wird, dann ist das ja etwas, das durchaus motivieren kann. Es ist eben nicht so, dass ich für immer und ewig in dieser Situation gefangen bin. Und die Gefahr von Widerstand und Revolution und Aufstand ist auch deutlich geringer. Und als Freigelassener vermehrte das die treue Anhängerschaft des Herrn. Denn auch wenn derjenige frei war, bestand weiterhin eine Abhängigkeit. Der ehemalige Sklave war durchaus immer noch zur Unterstützung und zu Diensten dem Sklavenherrn gegenüber verpflichtet. Aber gleichzeitig wurde der Herr ihn nicht mehr ernähren und hatte so die Möglichkeit, sich diese Kosten zu sparen. Es gab verschiedene Formen der Freilassung, eine öffentliche, wo das Ganze richtig eingetragen wurde, Bürgerrollen, sodass Staker auch sein Bürgerrecht hat, allerdings ohne Erlaubnis politische und gesellschaftliche Ämter leiten. Es gab auch eine formlose, inoffizielle Warte durch einen Brief oder ins. Da hatte man dann eigentlich keine besonderen gesellschaftlichen Rechte, sondern war einfach nur frei. Es gab auch ein äußeres Zeichen, dass du freigelassen wurdest, eine kegelförmige Filzkappe, die sogenannte Freiheitsmütze, die du dann getragen hast, sodass man erkennen konnte, dass du jetzt ein freier Sklave bist. Und was wirklich spannend ist, dass teilweise sogar mit dieser Freilassung die Sklaven Teile des Namens des Herrn übernommen haben. Das nennt man Pseudofiliation, also eine Pseudokindwerdung oder Pseudosohnwerdung, könnte man sagen. Und es war den Sklaven und auch dann den Freigelassenen nicht erlaubt, eine Beziehung zu ihrem leiblichen Vater zu haben. Also es war wirklich so ein bisschen wie Kindschaft, aber dann doch irgendwie nicht so richtig. Deshalb Pseudokindschaft. Paulus bittet Philemon hier genau um das. Er bittet ihn, Onesimus freizugeben, freizulassen, allerdings ohne diese ganzen wirtschaftlichen Vorteile, die ich eben genannt habe. Nein, es hat keinen Mehrwert für Philemon, dass er diesen Onesimus freilässt, zumindest keinen wirtschaftlichen. Er appelliert an ihn als Christen. Denn Paulus hat Onesimus kennengelernt, ihn lieben gelernt, seinen eigenen Bruder, und er will ihn anders einsetzen. Er hat eine andere Aufgabe, er will, dass er mit dem Reich Gottes baut, vollständig. Onesimus gehört jetzt zur Familie Gottes. Und das verändert alles, verändert auch etwas in den Hierarchien. Nun sind er und Philemon nicht mehr Diener, sondern sie sind Brüder. Paulus schreibt das im Galaterbrief an anderer Stelle. In Christus ist weder Jude noch Grieche, weder Sklave noch Freier, weder Mann noch Frau. Sie sind alle eins in Christus. Ja, in der Gemeinde Jesu gelten andere Regeln. Die Unterschiede von Klasse, Stand und Rasse sind aufgehoben. Sie sind egal, denn sie entsprechen nicht der Einheit, die in Christus sein soll. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Er macht uns zu Schwestern und Brüdern. Wir sind alle seine Kinder und damit alle auf einer Ebene. Und zwar nicht nur Pseudokinder, so wie bei diesen Sklavenherren, sondern richtige Kinder mit Rechten. Und Kinder, die sogar Erben sind, Erben des Reiches Gottes. Ja, in Jesus gibt es diese echte Freiheit, wo kein Ansehen der Person mehr herrscht. Dort, wo Mächte und Gewalten durchbrochen werden, da, wo auch die Sklaverei nicht das letzte Wort hat. Ja, Jesus befreit von äußeren Zwängen, von Sprüchen, von Selbstzweifeln. Martin Luther hat einmal so formuliert: Ein Christenmensch ist Herr über alle Dinge und niemandem Tadan.
Ja, er ist wirklich unabhängig von äußeren Dingen, von Besitz, von Status und Anerkennung. Christ ist nicht definiert Leistung und Regeln. Bin ich genug? Ich muss mich nicht ständig beweisen. Ich muss auch nicht jeden Trend mitmachen. Ich bin frei davon, was andere über mich denken. Ich muss mich nicht ständig vergleichen. Und ich darf auch die Stimme erheben gegen den Mainstream, gegen die Massenmeinung, da wo der Gruppenzwang mich stumm machen will. In Christus habe ich die Freiheit, mich dem Gruppenzwang zu entziehen und Nein zu sagen. Das ist die Freiheit, die Jesus uns schenkt. Und die schenkt er uns, indem er mitten in diese Systeme der Mächte und Gewalten hineinkommt. Indem er in diese Welt hineinkommt und unter diesen Systemen lebt und sie aufsprengt. Indem er den Tod besiegt. Indem er ihnen ihre Endlichkeit vor Augen führt. Er entzieht ihnen die Macht. Und noch ein drittes. Jetzt könnte man sagen, wenn wir zur Freiheit berufen sind, dann sollten wir doch alle aufstehen und gegen die ungerechten Strukturen dieser Welt kämpfen und sie besiegen, oder? Zumindest kommt zu diesem Ergebnis die sogenannte Befreiungstheologie in Lateinamerika. Das ist noch ein ganz anderer Kontext, die lange darunter gelitten hat, dass andere Mächte sie beherrschen. Aber ich glaube, der Aufruf zur Revolution, sich zu befreien, selbst zu befreien, ist nicht das, was das Testament meint. Nicht das, was Paulus und Jesus meinen. Denn im Neuen Testament werden gesellschaftliche Strukturen nicht einfach umgestürzt, sondern von innen her verändert. Paulus sagt es an anderer Stelle im Kolosserbrief, den wir vorhin ja schon einmal erwähnt haben, in den sogenannten Haustafeln, wo so die Verhältnisse geregelt werden zwischen verschiedenen hierarchisch angeordneten Gruppen. Da redet er von den Sklaven und den Herren, von Mann und Frau, von Kindern und Erwachsenen. Und dort sagt er, jeder soll in seinem Stand bleiben. Ja, Paulus stellt die sozialen Verhältnisse nicht in Frage, aber er sagt, dass sie von Christus her neu zu füllen sind. Und ja, das kann auch heißen, wie bei Philemon, dass ich als christlicher Sklavenherr meine Sklaven freigebe. Aber es wird mindestens heißen, dass ich mich als Sklavenherr anders verhalte gegenüber den Sklaven. Und dann darf der Sklave natürlich auch selbstverständlich diese Möglichkeit nutzen, frei zu werden und frei zu kommen. Und ich denke, am Ende hat auch diese veränderte innere Einstellung dazu geführt, dass wir heute keine Sklaverei, zumindest in Deutschland, mehr haben. Aber eben friedlich und ohne eine äußere Gewalteinwirkung. Nicht aus Revolution, sondern indem das System von innen her verändert wird. Und auch Philemon wird ja nicht einfach gezwungen, das zu tun. Einmal bei Dingen des Briefes schon, auch mal denkt, Paulus sagt wirklich oft, jetzt geh bei und ich bitte dich und hier an dich. Aber Paulus hält an seiner Freiheit, denn er will nicht, dass einfach eine gezwungen richtige Entscheidung trifft, sondern dass sie freiwillig getroffen wird. Nicht Philemon muss, sondern will, soll er Onesimus freigeben. Und das gilt auch für uns und für unser Leben. Nicht, weil wir müssen, sollen wir handeln, sondern weil wir es wollen. Das ist Dankbarkeitsethik. Nicht um zu gefallen, sondern aus Dankbarkeit für das, was Jesus an mir getan hat. Deswegen gebe ich mein Leben als lebendiges Opfer hin. Nicht, um Gott irgendwie zu beeindrucken, sondern weil ich dankbar bin. Und Paulus geht sogar so weit, dass er von einer erneuten Sklaverei spricht. Er sagt, dass eigentlich jeder Christ nichts anderes als ein Sklave Jesu ist. Und das gilt im Übrigen auch für Sklavenhalter. Paulus nutzt diese Formulierung als Selbstbezeichnung. Er sagt, ich bin ein Sklave Christi. Und er sagt, jeder Christ ist eigentlich nichts anderes als ein Sklave Christi. Eine ganz schön harte Formulierung. Aber so heißt es zum Beispiel im 1. Korinther 7, wer als Sklave Christus gehört, der ist von ihm aus der Sklaverei der Sünde freigekauft worden. Ein freier Mann aber, der dem Herrn gehört, ist dadurch ein Sklave von Christus. Wer als Sklave Christus gehört, ist von ihm aus der Sklaverei der Sünden freigekauft. Ein freier Mann aber Herrn gehört, ist dadurch ein Sklave von Christus. Und der Satz von Martin Luther, den ich euch gezeigt habe, ist nur halb wahr. Denn auch da fügt noch ein Satz hinzu. Nach dem ersten Satz, dass ein Christenmensch ein freier Herr ist und niemand untertan, ergänzt, Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Ja, dieser zweite Teil ist der Gegenpol und die Einschränkung zum anderen Teil. Ja, der Christ kann alles tun. aber er wird nicht alles tun. Es ist eine freiwillige Entscheidung, sich einzuschränken, um der anderen willen. Denn die Freiheit, die der Christ hat, die kommt ja nicht einfach, weil er die Freiheit in seine Tasche packen kann und dann hat er sie durch irgendeinen magischen Gegenstand. Nein, die Freiheit, die der Christ hat, kommt ja durch eine Beziehung. Durch eine Beziehung zu Jesus Christus. Und deshalb ist die Freiheit von Anfang an nur in Beziehung möglich. Und deshalb kann der Christ nicht auf seine Freiheit pochen, wenn er damit die Beziehung zu jemandem anders zerstört. Nein, Christsein heißt in Beziehung sein. Und deshalb kann Freiheit nie grenzenlose Freiheit sein. Sie muss immer auch den anderen in den Blick nehmen. Ja, der Christ ist bewusst in den Dienst für den anderen gerufen, weil Jesus es auch gemacht hat. Und weil der Nachfolger von Jesus nichts anderes tut als der Herr. Nicht wegen Regeln, sondern eben aus der heraus, die Christ uns schenkt. Was kann das ganz konkret heißen? Und fast falsch als Regel, sondern als Intention, als Gedankenbus, wo genau das zum Ausdruck kommen kann. Ein dienstbarer Knecht zu sein. In euren Beziehungen zum Beispiel. Da, wo ihr zuhört, anstatt Recht zu haben. Da, wo ihr helft, wenn es unbequem ist. Dort, wo Konflikte friedlich gelöst werden. In der Schule oder dem Job, wo ihr Verantwortung übernehmt. Wo ihr fair und ehrlich arbeitet. Wo ihr Kollegen unterstützt, statt mit ihnen zu konkurrieren. In der Gesellschaft, wo man sich für schwach einsetzt. Wo man respektvoll mit anderen, auch Menschen, die anderer Meinung sind, umgeht. Wo man solidarisch ist, also nicht zuerst sich im Blick hat, sondern den anderen. Ja, es gilt beides von Martin Luther. Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Und gleichzeitig ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Weil wir innerlich frei sind, weil wir befreit sind von Jesus Christus, müssen wir nicht egoistisch handeln. Weil nicht alles ich für mich sichern muss, kann ich mich dem anderen zuwenden. Und der Friede Gottes, der ist als alle Vernunft, bewahre Herzen und Sinn in Christus Jesus. Amen.